Es ist Dienstag, der 24. März und ich begrüße Sie bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Der deutsche Altkanzler Helmut Schmidt hat einmal gesagt, es gibt Zeiten, da ist die Bewahrung des Erreichten das Maximum des Erreichbaren. Tja, daran gemessen schafft die aktuelle Politik nicht mal das. Die Wirtschaft ist auf Talfahrt, alles wird teurer, die Städte überfremden und die Straßen bröckeln genauso wie das Bildungssystem. Da mag es kaum überraschen, dass die Verantwortlichen an der Wahlurne abgestraft werden. Helmut Schmidts Sozialdemokratie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, doch laut der Parteispitze soll sich jetzt wirklich etwas ändern. Wie ernst man diese Ankündigung nehmen kann und wie es um den Zustand der schwarz-roten Bundesregierung bestellt ist, frage ich gleich den Autor und Historiker Klaus-Rüdiger May. Anstatt über die eben genannten großen Probleme im Land, berichten die Mainstream-Medien derzeit aber lieber über eine Schauspielerin. Über Colleen Fernandes, die sich zusammen mit Gleichgesinnten auf einem Feldzug befindet. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Mann und auf der Empörungswelle reiten nicht nur linke Aktivisten oder NGOs, sondern auch die deutsche Justizministerin. Ist der Fall womöglich nur ein Vorwand, um eine lange gehegte Agenda umzusetzen? Darüber spreche ich heute mit dem Medienrechtler Professor Volker Böhme-Nessler. Unzufriedenheit herrscht derzeit auch bei den europäischen Landwirten. Erst setzt die EU das Mercosur-Abkommen mit Südamerika durch. Nun sollen auch noch Fördergelder zweckentfremdet werden. Der Grundstein dafür wurde von der EU-Kommission gelegt und die Auswirkungen wären enorm. Worum es genau geht, erklärt uns in dieser Sendung Gerald Hauser, EU-Abgeordneter für die österreichische FPÖ. In einem Kommentar von Oliver Stock bleiben wir dann schließlich bei der Landwirtschaft und wir widmen uns der Frage, wie der Krieg im Iran unser Essen verteuert. Soweit unsere Themen, heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Der Bundesregierung in Berlin läuft die Zeit davon. Nach der vergangenen Bundestagswahl kündigten Union und SPD vollmundig den Herbst der Reformen und grundlegende Veränderungen an. Das Ergebnis ist mehr als mau. Die jüngsten Landtagswahlen haben dafür vor allem die Sozialdemokraten abgestraft und mit Blick auf die Wahlen im September droht die nächste Katastrophe. Ob die überhaupt noch abzuwenden ist und wie es um den Zustand der Regierungskoalition steht, das bespreche ich jetzt mit dem Autor und Historiker Klaus-Rüdiger May. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr May, die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Baas haben gestern erklärt, dass sie trotz Rücktrittsforderungen weitermachen werden. Als Grund nannten sie da etwa die schwierige geopolitische Lage. Verfängt diese Begründung bei Ihnen?
Nein, die ist natürlich lächerlich. Außerdem wäre es für uns alle gut, wenn sie auch aufgrund dieser geopolitischen Lage zurücktreten würden, weil ich den Eindruck habe, dass weder Frau Baas noch Herr Klingbeil die geopolitische Lage in der Tat richtig einschätzen, denn sie laufen wie Taumelkäfer durch die Weltpolitik.
Was müssten denn Herr Klingbeil und Frau Baas machen, um die geopolitische Lage ihrer Meinung nach richtig zu handeln?
Na, sie müssten zuallererst die Energie- und Wirtschaftspolitik ändern. Denn wir rauschen ja mit dieser falschen Energie- und Wirtschaftspolitik ins Verderben, das merken wir ja. Sie müssten sich auch dafür einsetzen in der Bundesregierung, dass man ein rationales Verhältnis zu dem Krieg in der Ukraine einnimmt. Das bedeutet, es ist sicher nicht sinnvoll, in einer Energiekrise weiter große Töne in Richtung Moskau zu richten, sondern es wäre ja klug, mal zu gucken, ob man nicht den Friedensprozess in der Ukraine initiieren und vorantreiben kann und ob man nicht doch auf einer bestimmten Art und Weise zu einer Zusammenarbeit mit Russland kommt, weil es ja sicher nicht klug ist, die Russen in die Arme der Chinesen zu treiben. Und gleichzeitig wäre es ja auch klug, das Regime im Iran zu isolieren. Wenn wir nicht stark werden, wenn wir nicht wirtschaftlich gesunden, sind wir nur Leute, die reden, aber die niemand mehr ernst nimmt.
Ich habe mal nachgeschaut, in den letzten Jahren hat die SPD bei Wahlen praktisch nur noch verloren. Ausnahmen gab es bei den Landtagswahlen in Brandenburg und dem Saarland. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ja, das liegt vor allem daran, dass die SPD eigentlich keine Partei, sondern nur noch ein Apparat ist, der sich allerdings weit in die Institutionen verzweigt hat. Das hält sie auch noch. Also denken Sie nur an die Besetzung des Verfassungsgerichts, denken Sie nur an den Bundesrechnungshof und so weiter und so fort. Die Genossen sind überall da, nur nicht mehr bei den Wählern. Ihre Wähler haben sie vertrieben und vertreiben sie weiter durch eine grün-woke linke Politik. Und zwar vertreiben sie die an die CDU und an die AfD. Ich darf nur daran erinnern, in der Wahl in Rheinland-Pfalz hat die SPD 80.000 Wähler an die CDU abgegeben und immerhin 35.000 Wähler an die AfD. Das heißt, die klassische Wählerklientel geht ihnen zunehmend verloren.
Wenn wir gerade von Rücktrittsforderungen gesprochen haben, wer könnte die SPD denn überhaupt wieder auf die Erfolgsspur bringen? Sehen Sie da eine Personalie, die dafür geeignet wäre?
Helmut Schmidt. Also nein, deswegen sagte ich auch Apparat. Ich sehe niemanden in der SPD, der noch ein Verhältnis hat zu unserer wirklichen Welt. Ich sehe niemanden, der ein Verhältnis hat zu dem, was auch sozial in diesem Land geschieht. Denken Sie nur an den Vorschlag Steuererleichterungen für Einkommen von 3.000 Euro oder bis 3.000 Euro. Ja, was ist denn mit Leuten, die 4.000, 4.500, 5.000 Euro im Monat verdienen und die trotzdem arm werden durch die Energie- und Wirtschaftspolitik dieser Regierung? Das heißt, Sie wissen gar nicht mehr, was Handwerker, was Facharbeiter umtreibt. Das findet in Ihrer Welt auch gar nicht mehr statt. Sie kriegen höchstens Berichte darüber, wie es den Leuten zu gehen scheint, aus Gewerkschaften, von Gewerkschaftsfunktionären, die es auch nicht mehr so recht wissen.
Tatsächlich hat die AfD in Rheinland-Pfalz mehr Stimmen der Arbeiterschaft bekommen als die SPD, viel mehr sogar. Und gleichzeitig, das wurde bei der SPD auch besprochen, ist es ja schon bemerkenswert, dass sowohl in Baden-Württemberg als auch Rheinland-Pfalz eine Mehrheit der Wähler gesagt hat, die SPD macht mehr für Bürgergeldempfänger als für die arbeitende Bevölkerung. Da gab es jetzt so ein paar Reaktionen. Bärbel Baas hat beispielsweise die Reform der Einkommensteuer angekündigt. Kann das denn verfangen beim Wähler?
Das glaube ich nicht. Erstens glaubt Ihnen niemand was. Zweitens kommen Sie ja nicht mit einem konsistenten Vorschlag. Herr Lauterbach fordert gerade, dass besser gestellte Rentner doch bitte schön ihr Einkommen zu reduzieren. Also man versucht wieder irgendwelche Umverteilungsgeschichten zu machen, aber das ist der Fehler von allem. Was wir brauchen, ist keine Umverteilung. Wir brauchen ein gerechtes Steuersystem, wir brauchen ein gerechtes Sozialsystem. Vor allen Dingen brauchen wir wieder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Und solange man in diesem Land glaubt, dass übereinander gestapelte Windräder letztendlich eine energetische Vollversorgung hinbekommen, werden wir das nicht haben. Die Industrie wandert ab. Das ist dramatisch, was da vorgeht. Und genau da muss eine SPD ansetzen. Sie muss sich von diesem Klimatralala verabschieden. Sie muss sich von diesen woken Vorstellungen verabschieden. Sie muss wieder mal begreifen, was ist eigentlich Arbeit, was ist Wirtschaft. Das haben die völlig verloren.
Nun haben wir mit Rheinland-Pfalz und zuvor Baden-Württemberg zwei Bundesländer, bei denen die SPD massiv verloren und die CDU zumindest leicht gewonnen hat. Was bedeutet das denn nun für die Zusammenarbeit in der Regierungskoalition auf Bundesebene?
Also ich befürchte und ich hoffe, dass meine Befürchtung nicht eintrifft. Ich befürchte, dass die CDU, dass Friedrich Merz sagen wird, ach die arme gebeutelte SPD, wir müssen ihnen jetzt noch weiter entgegenkommen, wir müssen sie noch mehr schonen. Das heißt, dass der Stillstand weiter verwaltet wird. Und Sie hatten es ja eingangs gesagt, Sie haben ja eingangs gesprochen vom Herbst der Reformen, der ja ganz schnell der Winter unseres Missvergnügens geworden ist. Also der hat ja nicht stattgefunden. Ich höre immer, man möchte den Weg, auch von Herrn Merz und auch von der SPD, den Weg der Reformen weiter beschreiten. Ich sehe nicht eine einzige Reform, die stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht, welchen Weg die gehen wollen. Sie stehen auf dem Plateau und feiern sich und reden und reden und reden, aber nichts geschieht.
Nun wird ja immer wieder darauf verwiesen, dass es für große Reformen ja einen Anlauf bräuchte, dass Gelder locker gemacht werden müssen, dass Gesetze auch erstmal Bundestag und Bundesrat passieren müssten. Und im nächsten Jahr, da werde das aber bestimmt kommen. Glauben Sie, dass der große Wurf vielleicht doch kurz bevorsteht?
Das ist ja Schnickschnack. Es beginnt ja nicht mit, wir müssen jetzt Gelder locker machen oder, was dann immer erzählt wird. Sie müssen erstmal eine Klarheit im Kopf haben. Sie müssen uns erstmal sagen wollen, wie Sie das Ganze handeln. Und dann können Sie immer noch darüber nachdenken, wie Sie das in Gesetze und in Initiativen umschlagen und realisieren wollen. Aber ich sehe ja nicht mal eine klare Bewertung der Situation mit klaren Vorstellungen. Ich gebe Ihnen nur ein einziges Beispiel, das finde ich so schlagend. Wir hören ständig das Wort Bürokratieabbau. Ich muss mich immer konzentrieren, dass ich nicht Demokratieabbau sage. Und als allererstes, was man macht, um Bürokratie abzubauen, baut man Bürokratie auf, indem man ein eigenes Ministerium dafür hinstellt. Das ist absurder, kann man sich das gar nicht vorstellen. Nein, ich sehe nicht, dass Sie in irgendeiner Form Reformen machen können, weil es besteht keine intellektuelle Klarheit, nicht das, was man anpacken will. Man redet sich an den Dingen vorbei.
Es ist ja auch kein Geheimnis, dass es zwischen Union und SPD bei vielen Themen knirscht. Wo sehen Sie aktuell die größten Brocken, die man denn für einen Aufbruch, einen möglichen Aufbruch im Kabinett noch aus dem Weg räumen müsste?
Also da ist erstmal natürlich die Sozialpolitik, ist die Frage, dass die sozialen Sicherungssysteme reformiert werden müssen. Sie müssen der Zeit angepasst werden. Das ist nicht einfach, weil das eigentlich schon hätte in den 80er Jahren erfolgen müssen. Es ist eine immer wieder weiter verschobene Reform, die man eigentlich nicht angehen wollte, weil man dann die eigene Klientel oder andere Dinge vergrätzt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich sage es immer wieder und ich langweile schon damit, es ist die Wirtschafts- und Energiepolitik und die Sozialreform. Das ist das Dringendste, was anzupacken ist. Gleichzeitig muss man auch wirklich mal anfangen mit Infrastrukturen, nicht drüber reden und dann mit dem Geld Haushaltslöcher stopfen. Und man muss auch endlich mal und gerade mit dem Druck, der durch den Iran geschieht, endlich mal klar die Migrationspolitik ordnen.
Getrieben fühlt sich da die Union auch von der AfD, die immer weiter zulegt. Wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, so wäre schon jetzt rein rechnerisch in zahlreichen Bundesländern eine schwarz-blaue Regierungskoalition möglich. Wie lange wird es noch brauchen, bis die Brandmauer fällt oder sogar fallen muss?
Wenn Sie mich fragen, wie lange es dauern könnte, bis sie fallen muss, dann sind wir schon in einer negativen Zeitangabe, weil die Brandmauer schon hätte längst fallen müssen. Ich sehe die Union, vor allen Dingen die CDU, in einer Pattsituation. Auf der einen Seite wissen Sie, dass Sie mit den, sollten Sie zumindest wissen, dass Sie mit den Sozialdemokraten, die deutlich Erosionserscheinungen aufweisen, nicht die Politik machen können, die Sie machen müssten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben Sie Angst, Wähler zu verlieren, wenn Sie mit der AfD in irgendeiner Weise zusammenarbeiten. Da stehen Sie nun und das wird auch auf Dauer für die Union nicht gut gehen, denn ich denke, das Schicksal, was die SPD jetzt erleidet, das ist das Schicksal, was die Union, wenn sie sich nicht neu und klar strategisch aufstellt, auch erleiden wird.
Eine Lehre, die wir aus den vergangenen Wahlen ebenfalls ziehen konnten, ist, das Modell der politischen Ampel ist tot. Die SPD ist mancherorts nur noch einstellig, die FDP fliegt reihenweise aus den Landtagen und die Grünen stagnieren. Was bedeutet das generell für die politische Landschaft in Deutschland?
Also es ist sehr interessant, dass Sie das sagen, weil wir reden immer von der SPD als den großen Wahlverlierer. Die Grünen haben verloren und die FDP hat auch verloren. Das heißt, die Ampel wurde abgewählt und die Ampel kam ja im Grunde aus Rheinland-Pfalz. Es war damals auch ein Herr Wissing von der FDP, der die Ampel mit zum Leben erweckt hat. Und dann war er der, ja, wenn Sie so wollen, der Architekt der Ampel im Bund. Das ist ja auch furchtbar schiefgegangen, das Ganze. Also rot-grüne, gelbe Bündnisse haben keine Zukunft. Die Gelben sowieso nicht mehr, die ja jetzt schon eine Tatsache der Vergangenheit sind. Und rot-grün und rot wird immer im 37%, 38% Gelände bleiben. Und da wird sich nicht groß was ändern dran. Die werden höchstens noch verlieren. Und was wir jetzt erleben bei der SPD, den Grünen und den Linken ist, dass sie hart kämpfen um die gleiche Wählerschaft. Das heißt, der Wahlkampf, und das wird auch die SPD möglicherweise noch ein Stück weit radikalisieren und die Grünen auch, die konkurrieren um die gleichen Wähler, die auch die Linken wählen.
Aber Marie-Agnes Strack-Zimmermann, das FDP-Urgestein, hat doch jetzt angekündigt, sie wäre bereit für eine FDP-Doppelspitze, um die Partei wieder auf Linie zu ziehen. Wirkungsvoll oder wirkungslos?
Ach, da würde ich mich sehr freuen, weil das würde den Niedergang noch beschleunigen.
Lassen Sie uns abschließend noch auf die kommenden Landtagswahlen schauen. Die sind zwar erst im September, aber äußerst interessant, vor allem Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Welche Prognosen möchten Sie hierfür jetzt schon abgeben?
Also man weiß ja nie, was noch alles geschieht, aber eins dürfte sicher sein, dass sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Sachsen-Anhalt die AfD mit deutlichen Mehrheiten aus der Wahl hervorgehen wird. Besonders spannend ist es in Sachsen-Anhalt, weil da weiß man noch nicht genau, man weiß ungefähr, wo die CDU liegen könnte, wo die Linken liegen könnten. Wie das mit der SPD nun weitergeht, ist nicht klar und ist auch nicht klar, ob BSW reinkommt. Das heißt, da sind Unsicherheiten, aber es könnte dahin führen, dass SPD, Linke und CDU eine Koalition bilden gegen die AfD. Das wäre der Verrat an den Unvereinbarkeitsbeschluss. Das wäre auch etwas, was die CDU im Osten komplett zerstören würde, wenn sie das machen würden. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass die AfD aus irgendeinem Grund dann doch so viel Stimmen bekommt, dass sie allein regieren kann. Das sieht zwar noch nicht so aus, aber wenn die 39-40% haben, dann fehlen vielleicht nur noch 3-4%. Und das kann durchaus passieren. Es hängt auch damit zusammen, wie sich die wirtschaftliche Lage in diesem Land weiterentwickelt. Also man darf gespannt sein.
Sagt der Autor und Historiker Klaus-Rüdiger May. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ja, herzlichen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Du hast mich virtuell vergewaltigt. Mit diesem Satz der Schauspielerin Colleen Fernandez startete in den vergangenen Tagen eine gewaltige Medienflut. Aktivisten organisierten Demonstrationen und die Politik nutzt den Fall für möglicherweise neue Gesetzesinitiativen. Es wirkt wie eine orchestrierte Kampagne mit möglicherweise weitreichenden Folgen für Nutzer von sozialen Medien. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit Volker Böhme-Nessler, Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikationsrecht an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Böhme-Nessler, im Fokus stehen die Schauspieler Colleen Fernandez und Christian Ulmen. Seit Februar sind sie geschieden. Vergangenen Donnerstag ist Frau Fernandez dann an die Öffentlichkeit gegangen. Fassen Sie uns doch bitte noch einmal kurz zusammen, welche Vorwürfe sie da erhoben hat.
Es sind ganz erhebliche Vorwürfe, ganz schwere Vorwürfe. Es geht darum, sie wirft Herrn Ulmen vor, dass er mithilfe von KI Nacktfotos von ihr produziert hat und diese Nacktfotos im Internet verbreitet hat, auch an ihre Bekannten, auch an gemeinsame Bekannte verschickt hat. Und dann mit diesen Bekannten angefangen hat, sexuell konnotierte Chats zu führen. Er hat wohl nach ihren Vorwürfen auch mit manchen dieser Bekannten telefoniert, seine Stimme mit Hilfe von KI so klingen lassen, als ob es ihre Stimme wäre. Also er hat letztlich ihre Identität gekapert und sich sexuell betätigt im Internet, online. Das ist der Vorwurf, den sie ihm macht. Daneben gibt es noch andere Vorwürfe. Sie wirft ihm auch vor, dass es Gewalt in der Beziehung gab, also keine virtuelle Gewalt, sondern direkte, analoge, physische Gewalt. Es gibt wohl auch mal einen Polizeieinsatz, der in Spanien im gemeinsamen Haus stattgefunden hat, bei dem es auch um häusliche Gewalt ging. Also, das ist sozusagen der Kern der Vorwürfe.
Und Christian Ulmen soll ja auch, so Colleen Fernandez, Internet oder Profile auf Social-Media-Kanälen in ihrem Namen erstellt haben. Die Anwälte von Christian Ulmen verweisen auf die Unschuldsvermutung. Ist denn irgendetwas von den Vorwürfen bereits erwiesen oder belegt?
Nee, das ist das Problem. Das Einzige, was wir bis jetzt haben, sind die Vorwürfe. Das sind schlimme Vorwürfe, aber bis jetzt sind es nur Behauptungen. Es gibt keine Beweise, es gibt keine Belege bis jetzt. Wir haben noch nicht die andere Seite gehört, nämlich Herrn Ullmann, und wir haben auch noch nicht die Beweise oder die Belege geprüft. Das heißt, wir sind in einem ganz frühen Stadium. Und wenn man da jetzt vernünftig rangehen würde, dann würde man sagen, okay, wir nehmen jetzt einmal ein bisschen die Emotionen raus und die Empörung, die angesichts der schweren Vorwürfe verständlich ist. Aber die Frage ist, sind es denn mehr als Vorwürfe? Ist es mehr als ein Verdacht oder ist es am Ende vielleicht ein falscher Verdacht? Das heißt, wir müssen erstmal klären, was wissen wir eigentlich? Und das ist noch ziemlich wenig. Und im Verhältnis dazu ist die Empörung sehr groß und auch die eindeutige Täterzuschreibung ist zu groß. Also ich bin ja jetzt Jurist, ich komme dann da auch vom rechtlichen Denken her. In den Strafprozessen geht es immer um die Frage, wer ist der Täter, wer ist das Opfer, ist jemand schuldig oder ist jemand unschuldig? Und das sind ja ganz tiefe, wichtige, existenzielle Fragen, die geklärt werden müssen. Und deswegen ist es eben in der Justiz so, in den Prozessen, in den Strafprozessen so, dass man ganz akribisch alles prüft, jeden Stein umdreht. Und dann kann sich natürlich auch der Angeklagte ausführlich äußern. Und ganz wichtig ist auch, dass jeder Angeklagte auch einen Verteidiger hat. Die Aufgabe des Verteidigers ist, Zweifel zu säen. Also der stellt dann immer die Vorwürfe, die Belege für die Vorwürfe auch in Zweifel und sagt, lass uns nochmal drüber gucken, damit am Ende das Gericht überhaupt keinen Zweifel mehr hat und dann ohne Zweifel ein Urteil sprechen kann. So kompliziert und so komplex wäre das Strafverfahren. Und das hat natürlich einen Grund, weil das Urteil eben so vernichtend sein kann. Und was wir hier erleben, ist ein ganz anderer Prozess, nämlich sozusagen der Prozess im Gerichtshof der Öffentlichkeit. Und das funktioniert ganz anders, hat aber genau oder ähnliche Auswirkungen wie ein Strafurteil. Und das ist das Problem.
Ja, es ist durchaus ein medialer und öffentlicher Pranger. Und Sie haben es ja auch gerade gesagt, es dauerte nicht lange, da gab es eine riesige Welle der Solidarität mit Colleen Fernandes. Von Schauspielern, Journalisten, Aktivisten, auch Politikern. Was ist denn eigentlich Ziel dieses Bündnisses? Warum stehen die gerade auf?
Das ist eine interessante Frage. Da kann ich jetzt auch nur spekulieren. Bis zum gewissen Grad ist die Empörung verständlich. Das liegt einfach daran, dass die Vorwürfe so schwerwiegend sind. Also wenn Herr Ullmann das wirklich alles gemacht hat, was Frau Fernandes ihm vorwirft, dann ist er tatsächlich ein Straftäter, der auch bestraft werden muss. Und es sind ganz üble Taten, die er begangen hat. Insofern verstehe ich die Empörung. Das Problem ist aber, dass wir noch gar nicht genau wissen, ob das wirklich alles so war, wie sie das geschildert hat. Vielleicht war es ja auch anders. Und deswegen ist die Empörung, die ich verstehen kann, aber völlig fehl am Platz. Das ist Hysterie und wir brauchen eigentlich Vernunft, dass man jetzt ganz vernünftig einfach mal guckt. Ich glaube, es ist bei vielen einfach so, die finden das so empörend und dann sagen sie, ja, damit bin ich jetzt solidarisch. Einfach so aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus. Andere nutzen das vielleicht auch politisch und denken, das ist jetzt ein guter Ansatzpunkt, um nochmal eine Kampagne zu starten, um mich vielleicht auch nochmal in die Öffentlichkeit zu bringen. Wenn ich dann höre, dass Luisa Neubauer dann spontane Demonstration anmeldet und in Berlin eine Rede hält auf der Demonstration. Also eigentlich ist ihr Thema ja Klima. Und jetzt hält sie plötzlich eine Rede für Frauen, die man gegen virtuelle Gewalt schützen muss. Dann kann ich mich ganz schwer des Verdachts erwehren, dass es da auch um persönliche Profilierung geht bei manchen. Also es ist unterschiedlich. Manche sind einfach gutherzig und glauben die Vorwürfe sofort und empören sich und wollen Solidarität zeigen. Das finde ich übereilt und hysterisch, aber immerhin noch verständlich.
Diese sogenannten Deepfakes, von denen gesprochen wird, die sind ja nicht neu. Es handelt sich also um Foto- oder Videomaterial mit den Köpfen anderer Menschen, in dem Fall einer prominenten Frau. Wie ist denn eigentlich die rechtliche Lage heute bei diesen Deepfakes?
Die rechtliche Lage besteht sozusagen aus mehreren Delikten. Es gibt keinen strafrechtlichen Paragraphen, der Deepfakes unter Strafe stellt. Also es gibt nicht einen Paragraphen, der heißt, Deepfakes sind verboten. Aber Deepfakes setzen sich ja aus verschiedenen Handlungen zusammen und diese Handlungen sind sicherlich verboten. Also zum Beispiel, es gibt Beleidigung. Es gibt den Paragraphen Beleidigung. Einfach Nacktfotos, konstruierte Nacktfotos von mir zu verbreiten, ist auch eine Beleidigung. Dann gibt es Datenmissbrauch, also Daten, die mit mir zusammenhängen, also wenn es mein Porträt ist zum Beispiel, Daten, die mit mir zusammenhängen, in einen anderen Zusammenhang zu bringen und zu verbreiten, das ist Datenmissbrauch. Also es gibt eine ganze Reihe von kleineren Delikten, die aber in ihrer Summe zusammengenommen doch eine verhältnismäßig hohe Strafdrohung ergeben. Das heißt, es gibt den Paragraphen Deepfakes nicht, aber es gibt andere Delikte, die das Verhalten, das bis jetzt aber nur ein mutmaßliches Verhalten ist, die dieses Verhalten strafbar machen würden.
Relativ schnell wurde auch der Ruf etwa nach einer Klarnamenpflicht im Internet laut. Diese fordert auch Colleen Fernandes und ihre Mitstreiter. Hat das eine überhaupt etwas mit dem anderen zu tun?
Das wird suggeriert. Es wird suggeriert, dass wir eine Klarnamenpflicht brauchen, um solche scheußlichen Taten, die bis jetzt aber nur vorgeworfen werden, zu verhindern. Und da wird sozusagen die Empörungswelle, da surft jemand auf der Empörungswelle, um sein politisches Ziel, Klarnamenpflicht im Internet zu verankern, durchzusetzen. Da wird sozusagen diese Empörung auch missbraucht. Für diese Fälle braucht man keine Klarnamenpflicht. Es gibt genügend Möglichkeiten für die Strafverfolgungsbehörden, rauszubekommen, in Kontakt mit den Social-Media-Plattformen rauszubekommen, wer hinter bestimmten Posts steckt. Das ist kein echtes Problem. Man kann auch heutzutage schon, es gibt die Klarnamenpflicht noch nicht, man kann sich hinter Pseudonymen verstecken und trotzdem, wenn es darauf ankommt, wenn die Staatsanwaltschaft das will, dann müssen die Plattformen die Namen rausgeben. Also das heißt, da wird ein Zusammenhang konstruiert, der so gar nicht besteht. Und das legt natürlich den Verdacht nahe, dass es in Wirklichkeit um was ganz anderes geht. Es geht um das Ziel, die Freiheit im Internet und die Freiheit auf den Social Media einzuschränken. Das ist ja eine Tendenz, die wir seit Monaten erleben. Und es gibt einen verhältnismäßig starken politischen Widerstand gegen die Klarnamenpflicht. Und jetzt ist vielleicht die Gelegenheit da, mit dieser Empörungswelle diesen Widerstand zu brechen. Weil wenn Sie jetzt sagen, ich bin gegen die Klarnamenpflicht aus Gründen des Freiheitsschutzes, der Meinungsfreiheit und so weiter, dann kommt sofort der Vorwurf, aber dann würdest du ja solche Verbrecher wie Christian Ulmen schützen. Das kann doch nicht wahr sein. Das willst du doch nicht wirklich. Und das wäre dann der Hebel, um den Widerstand zu brechen. Ich glaube, da manche, die jetzt mit der Klarnamenpflicht anfangen, versuchen, diese Empörungswelle und diese Solidaritätswelle für diesen politischen Zweck zu missbrauchen.
Schauen wir noch einmal auf den Medienaspekt. Warum sind die Zeitungen plötzlich voll? Warum gibt es Sondersendungen und sogar Demonstrationen im Fall von Frau Fernandes? Nicht aber bei ganz realen und nicht virtuellen Vergewaltigungen, bei ganz real zugenommener Gewalt gegen Frauen im Land.
Ja, das ist tatsächlich ein Fakt. Wir hatten auch vor anderthalb Wochen diesen Fall aus Berlin, dass es im Jugendclub zu Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen kam und alle weggeguckt haben, alle Betreuer weggeguckt haben, auch das Bezirksamt und der Jugendstadtrat, der dafür zuständig war, weggeguckt hat. Und jetzt sehen wir das totale Gegenbeispiel. Jetzt geht es um bloße Vorwürfe, die überhaupt nicht belegt sind. Und schon bricht eine bundesweite Welle an Empörung los. Gar nichts weggucken im einen Fall und tatsächlich im Fall, wenn es um echte Vergewaltigung geht, wenn es um virtuelle Vergewaltigung geht, mutmaßliche virtuelle Vergewaltigung geht, dann bricht eine Welle los. Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, man will die Vergewaltigungen in der Wirklichkeit nicht sehen oder bestimmte politische Kreise wollen die nicht sehen. Weil man die Täter nicht benennen will. Wir müssen nicht um den heißen Brei herumreden. Ganz oft sind das auch Täter mit Migrationshintergrund. Das waren zum Beispiel dieser Fall in Berlin, in diesem Jugendclub, das waren arabische 16-, 17-jährige Jungs. Und auch dieses Phänomen der Gruppenvergewaltigung, das zugenommen hat in der letzten Zeit, das stammt aus einem bestimmten Kulturkreis, um es jetzt mal ganz klar zu sagen. Das will man einfach nicht wahrhaben. Und dann bietet es sich aber an, besonders bei anderen Delikten dann sozusagen kompensatorisch besonders stark zu protestieren. Also nach dem Motto, wir kümmern uns ja um Vergewaltigungen und wir protestieren und wir machen Demonstrationen und wir sind auch solidarisch mit den Opfern. Aber mit den wahren Opfern ist man eben nicht solidarisch. Aber das verdeckt man dadurch, dass man plötzlich die solidarische Pose zeigt. Das passt auch ein bisschen so in eine allgemeine Tendenz, die wir auch haben, auch schon seit Jahren. Wir lösen Scheinprobleme. Wir posieren als Problem oder mit wir will ich jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber die Politik auch ganz stark löst Scheinprobleme und posiert als Problemlöser und die echten Probleme werden gar nicht gesehen. Also wir lösen die Klimakrise, wir sparen CO2 ein, den Energiemangel, die Wirtschaftsprobleme, die steigende Arbeitslosigkeit, das wollen wir alles gar nicht sehen und diese Probleme lösen wir gar nicht. Also in diesem Zusammenhang passt das. Ich glaube, es ist die Überkompensation dessen, dass man bei den echten Problemen nicht hinschaut. Und deswegen guckt man eben bei den virtuellen Problemen besonders streng hin.
Sie selbst fordern darum auch, dass sich SPD-Justizministerin Hubig nicht mit dieser Empörungswelle gemein machen sollte. Was raten Sie ihr denn stattdessen?
Also ich rate ihr erstmal ganz kühl und vernünftig zu überlegen, wo sind denn da wirklich Strafbarkeitslücken? Gibt es wirklich Strafbarkeitslücken? Erstens und zweitens muss man die auch wirklich füllen. Nicht jede Strafbarkeitslücke muss man füllen. Es ist ja nicht so, dass alles auf der Welt, jedes denkbare Verhalten strafbar sein muss. Es kann ja auch Dinge geben, die hässlich sind, die böse sind, die aber nicht strafbar sein müssen. Das Strafrecht ist das schärfste Schwert des Staates. Kein anderes Rechtsgebiet greift so sehr in die Freiheiten und in die Grundrechte der Bürger ein wie das Strafrecht. Deswegen muss man ganz genau überlegen, was man wirklich unter Strafe stellen will und was nicht. Und das kann man nicht jetzt in so einer emotionalen, hysterischen Empörungswelle machen. Man kann jetzt nicht neue Straftatbestände plötzlich wieder ins Strafrecht reinrücken, bloß weil es unbelegte Vorwürfe gibt und Leute hysterisch auf die Straße gehen und demonstrieren. Ich wiederhole es nochmal, ich verstehe die Emotionen auch, aber es sind eben Emotionen. Und beim Strafrecht kommt es darauf an, kühl und nüchtern zu überlegen, was ist wirklich das Problem, brauchen wir wirklich neue Normen und welche Breitenwirkung und Folgewirkungen haben neue Paragraphen im Strafrecht. Und das ist eigentlich die Aufgabe der Justizministerin. Und nicht zu sagen, ja, Empörungswelle, ich setze mich an den Anfang dieser ganzen Welle und innerhalb von wenigen Tagen habe ich einen Gesetzesentwurf gezimmert, der dann das Strafrecht verändert.
Eine Einschätzung war das von Volker Böhme-Nessler, Professor für öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikationsrecht. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Stimmung bei den Landwirten in der EU ist schlecht. Das mit Südamerika geschlossene Mercosur-Abkommen verheißt massive Nachteile für europäische Bauern. Und nun plant Brüssel die nächste Änderung und dabei geht es um das liebe Geld. Wird das EU-Budget der Landwirte womöglich bald zweckentfremdet? Über die Pläne aus Brüssel spreche ich jetzt mit Gerald Hauser, EU-Abgeordneter für die österreichische FPÖ. Schönen guten Tag.
Grüße und danke für die Möglichkeit aufzuklären.
Herr Hauser, ab 2028 soll es innerhalb der EU keinen eigenständigen sogenannten GAP-Fonds mehr geben. GAP geschrieben. Alle Nicht-Bauern unter uns hören den Begriff vermutlich das erste Mal. Worum handelt es sich bei diesem GAP-Fonds?
Das kann ich sehr einfach erklären. Bisher war es so, dass für die Landwirtschaft innerhalb der Europäischen Union ein eigener Fördertopf definiert war. GAP bedeutet gemeinsame Agrarpolitik. Und ab dem Jahr 2028, so wie es derzeit aussieht, gibt es diesen eigenständigen Fonds nicht mehr. Das heißt, es ist zwar Geld vorgesehen, aber über die effektive Verteilung der Gelder für die Landwirte muss verhandelt werden. Das heißt, das Geld, das vorher bis zum Jahr 2028 fix und definitiv in einem Fonds geparkt und gelagert war, damit die Landwirtschaft auf diese Mittel zugreifen kann, das gibt es so nicht mehr. Das heißt, die Bauern haben keine Planungssicherheit mehr. Und das ist also als eine wirkliche Katastrophe, weil ja die Landwirtschaft sowieso derzeit massiv unter die Räder kommt. Also es wird nicht nur verhandelt, diesen gemeinsamen eigenständigen Fonds nicht mehr zu haben, sondern, wie Sie ja bereits berichtet haben, es wird das Mercosur-Abkommen umgesetzt, obwohl der Europäische Gerichtshof vom Europäischen Parlament mit Mehrheit aufgefordert wurde, zu prüfen, ob der Vertrag mit den Mercosur-Staaten überhaupt den EU-Verträgen entspricht. Und jetzt geht die Kommission einfach her und sagt, wurscht, wir setzen das Abkommen sofort um, egal was bei der Prüfung herauskommt. Das heißt, das sind viele Punkte, die derzeit aus Sicht der Bauern vollkommen schlecht verlaufen. Es ist ja neben diesem Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten, Brasilien, Argentinien etc. auch ein Freihandelsabkommen mit Indien verhandelt worden, so mehr oder weniger fast so ein bisschen am Europäischen Parlament vorbei. Wir sind also dieses Jahr nur ein einziges Mal im Europäischen Parlament damit konfrontiert worden. Das ist also eine wirkliche Katastrophe.
Lassen Sie uns noch kurz bei diesem GAP-Fonds bleiben, der jetzt eben in einen Sammeltopf übergehen soll. Was könnte es denn nun in der Praxis bedeuten, wenn dieser fixe Budgettopf für die EU-Landwirte, dieser eigenständige GAP-Fonds quasi abgeschafft werden soll?
Der Hintergrund ist der, dass die Europäische Kommission unter Vorsitz Ursula von der Leyen, Mitglied der Europäischen Volkspartei, das sage ich immer dazu, weil man ja immer glaubt, dass Mitglieder einer bürgerlichen Partei, was CDU, CSU scheinbar, sage ich ganz bewusst, dazu sein sollen, was sie nicht sind, ja, dass die auf die Bauern schauen. Ja. Das war früher mal so, jetzt ist es nicht mehr. Es wird ein europäischer Fonds für Wettbewerbsfähigkeit eingerichtet. Das ist nämlich der Hintergrund. Und dieser Fonds braucht immens viel Geld. Es ist also geplant für den Zeitraum. Das ist die nächste Strukturperiode. 2028 bis 2034. Es ist also geplant, für diese Periode Mitteln frei zu bekommen, gigantischen Ausmaßes. Es ist geplant, über 26 Milliarden Euro für die Dekarbonisierung der Industrie freizusetzen. Das heißt, dieser ganze CO2-Wahnsinn, der die europäische Wirtschaft ruiniert, geht weiter. Es ist geplant, 20,4 Milliarden Euro für Gesundheit, Biotechnologie freizuschaufeln. Es ist geplant, 51,5 Milliarden Euro für die digitale Führungsrolle der Europäischen Union weltweit zu schaffen. Man muss sich einmal vorstellen, dass die Amerikaner etc. bei der Digitalisierung abgehängt. Und jetzt plant man 51,5 Milliarden Euro für diese Periode, um weltweit die digitale Führungsrolle zu übernehmen. Und 125,2 Milliarden Euro für die Sicherheit, für die Verteidigungsindustrie. Das heißt, in Wahrheit auch für die Fortsetzung des Krieges in der Ukraine. Das ist der Wahnsinn. Das heißt also, man schafft einen Fonds für Wettbewerbsfähigkeit, den man mit Milliarden dotiert. Und dieses Geld holt man sich irgendwie aus dem Budget zusammen. Und deswegen lässt man die Bauern im Stich und sagt, naja, wenn notwendig, werden wir auch auf diese Bauerngelder unter Anführungszeichen zugreifen, wenn wir für den Krieg in der Ukraine noch Milliarden benötigen, um weitere Waffen liefern zu können, dann werden wir halt auch auf diese Gelder zugreifen. Und das ist diese Katastrophe. Zusammengefasst, bisher war es so, dass die Landwirtschaft mit fixen Geldern rechnen konnte. Das ist nicht mehr so, weil es eben diesen eigenständigen Topf in der nächsten Strukturperiode 2028 bis 2034 nicht mehr gibt. Wieso gibt es das nicht mehr? Weil man diese Gelder quasi für den Fonds für Wettbewerbsfähigkeit, damit auch, wie ich erwähnt habe, für die Kriegswirtschaft, für die Rüstungsindustrie etc. benötigt.
Das sind tatsächlich gigantische Summen, aber hatte Brüssel nicht angekündigt, den Landwirten ab 2028 sogar mehr Geld zukommen zu lassen? Laut Medienberichten mehrere Milliarden Euro. Und eine erschwinglichere Düngemittelverordnung, die soll es auch noch geben. Wie ordnen Sie diese Berichte ein?
Heiße Luft, leere Versprechungen, die überhaupt nichts wert sind. Ich habe Ihnen jetzt genau die aktuelle Entwicklung geschildert, die diametral den sogenannten Versprechungen entgegenstehen. Deswegen hat sie auch diese massiven Bauernproteste zurechtgegeben, die in Straßburg, aber auch in Brüssel stattgefunden haben, weil die Europäische Kommission unter Vorsitz von der Leyen voll über die Bauern drüberfährt. Die Bauern haben auch deswegen protestiert, weil sie Recherchen gegeben hat, in Brasilien zum Beispiel. Dort hat der Bauernverband im Herbst recherchiert und die haben festgestellt vor Ort, dass in Brasilien verschreibungspflichtige Antibiotika und Hormone den Rindern verfüttert wurden, die dort frei verkauft werden können. Ich habe dazu damals eine Anfrage eingebracht, habe das thematisiert. Und dann, was hat die Kommission gesagt? Alles Blödsinn. Wir haben definitiv Kontrollen und es wird nie passieren, dass Hormonfleisch auf den EU-Markt kommt. Auch dieses Versprechen hat nicht einmal Wochen gehalten. Mittlerweile wissen wir ja, es hat diesen Hormonfleischskandal gegeben, wo tatsächlich Hormonfleisch aus den Mercosur-Staaten in die Europäische Union transportiert wurde. Und hier wurde dann aufgedeckt, dass dieses Fleisch tatsächlich mit Hormonen gefüttert wurde. Also auch das wurde gebrochen. Die Proteste der Bauern waren also zu 100% gerechtfertigt.
Wie wichtig sind diese EU-Mittel eigentlich generell für europäische Landwirte? Also wofür werden die Gelder bisher verwendet?
Sie sind lebensnotwendig. Wenn Sie sich die Situation der kleinstrukturierten Landwirtschaft, zum Beispiel bei uns in Tirol, anschauen. Bei uns sind die Bergbauernhöfe steil. Die müssen händisch bearbeitet werden. Die können also nicht mit einem Großtraktor bearbeitet werden. Da braucht es Menschenhand dazu, um diese steilen Felder zu bestellen. Dann haben wir bei uns Landwirte, die in Tirol 5 bis 10 Stück Rindviecher halten. Das sind also Kleinstbauern. In der Europäischen Union, wenn man sich die Situation zum Beispiel in Polen, zum Teil auch in Deutschland und so weiter anschaut, da gibt es also Betriebe, die 500 Stück Rindviecher und mehr haben. Das heißt, viele Kleinbauern sind da überhaupt nicht konkurrenzfähig, weil sie arbeitsintensiv sind und weil eigentlich der Milchpreis beschämend ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also man bekommt für einen Liter Milch, sage ich jetzt einmal, 50 Cent. Und jetzt kann sich jeder vorstellen, dass sie mit 50 Cent nicht die Produktionskosten abdecken kann. Und wenn jetzt diese landwirtschaftlichen Betriebe nicht die Unterstützung über diese Gelder bekommen würden, sprich über den GAP-Fonds, sind diese Betriebe gezwungen aufzuhören. Und das ist diese Katastrophe. Das heißt, diese Gelder sind lebensnotwendig, damit die kleinstrukturierte Landwirtschaft überhaupt überleben kann.
Wie sind derzeit die Mehrheiten im EU-Parlament? Bei welchen Fraktionen erkennen Sie eine klare Anti-Agrar-Agenda? Und wer stärkt den Landwirten derzeit den Rücken? Weil die EU-Kommission scheint es ja nicht zu sein.
Die EU-Kommission ist es überhaupt nicht, und ich sage es noch einmal dazu, unter Vorsitz Ursula von der Leyen, führendes Mitglied der Europäischen Volkspartei. Und da sind wir eigentlich beim Hauptproblem. Die Mehrheiten setzen sich wie folgt zusammen. Die größte Fraktion sind die Volksparteien, die EPP. Die haben 188 Mandatare von 720. Wir selber, sprich die Patrioten, wir haben also 84 Mandatare. Auch die ECR, das sind die Meloni-Leute aus Italien, die haben 78 Mandate. Wie auch die ESN, wo die AfD drinnen sind. Das heißt, die Europäische Volkspartei hätte de facto mit uns eine schöne Mehrheit. Sie machen das aber nicht, weil sie seit Jahren eine Mehrheit, eine de facto Regierung mit den Sozialisten, mit den Grünen und mit den sogenannten Liberalen im Europäischen Parlament pflegen. Das heißt, diese miserable Politik, die Europa ruiniert, geht federführend aus von der Europäischen Volkspartei im Parlament. Mercosur wird durchgezogen, das war ein Lieblingsprojekt auch von der Ursula von der Leyen. Die Digitalisierung wird vorangetrieben. Das heißt, der gläserne Mensch soll entstehen. Der Krieg, die Kriegswirtschaft wird vorangetrieben. Wir haben im Europäischen Parlament in Straßburg mindestens 10 Abstimmungen bisher zur Beendigung des Krieges gehabt. Das heißt, dort hat's Initiativen gegeben, folgenden Inhaltes: Friedensverhandlungen sofort, jetzt unter dem Dach der UNO. Wissen Sie, wie diese Abstimmung im Europäischen Parlament ausgegangen ist? Dagegen. Das heißt, eine Mehrheit im Europäischen Parlament hat gegen sofortige Friedensverhandlungen unter dem Dach der UNO gestimmt. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das war nur möglich, weil viele Mitglieder der Volkspartei dafür gestimmt haben, nicht sofort Friedensverhandlungen zu führen. Und das ist diese totale Katastrophe, die derzeit abbrennt. Und auch der sogenannte Green Deal wurde mit den Stimmen der Volksparteien im Europäischen Parlament beschlossen. Und dieser Green Deal mit seiner Dekarbonisierung, mit dem CO2-Wahnsinn, zerstört die europäische Wirtschaft. Wir sagen als Patrioten, weg mit diesem Green Deal, weg mit diesem CO2-Wahnsinn. Unsere Wirtschaft kann doch nur konkurrenzfähig sein und bleiben, wenn sie ähnliche Energiekosten hat wie die Wirtschaft in Amerika, wie die Wirtschaft in Indien etc. Sonst sind unsere Unternehmen nicht konkurrenzfähig. Und all das geht federführend von den europäischen Volksparteien aus. Hinlänglich glaubt man, dass Volksparteien bürgerlich sind. Im Europäischen Parlament sind Volksparteien nicht bürgerlich. Sie sind eine woke linke Partie. Und das ist das große Bedauern.
Sagt Gerald Hauser, EU-Abgeordneter für die österreichische FPÖ. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Dankeschön für die Möglichkeit. Alles Gute.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Preise für Lebensmittel sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Man hat das Gefühl, im Einkaufswagen ist bei gleichem Preis nur noch die Hälfte an Waren. Doch im Zuge des Iran-Kriegs könnte es womöglich noch deutlich schlimmer kommen. Warum? Hören Sie hierzu einen Kommentar von Oliver Stock.
Frühmorgens in Wittenberg im Nordosten Deutschlands. Den Ort haben wir als Lutherstadt abgespeichert, dass er Jahrhunderte später schon wieder über unsere Zukunft mehr verrät als jede Talkshow, haben nur die auf dem Schirm, die dort wohnen und arbeiten. Machen wir einen Ortstermin und schauen es uns an. In einem Gewerbegebiet hinter meterhohen Rohrleitungen zischt es, Dampfwolken steigen auf, Ventile schlagen im Takt der Industrie. Hier im Werk der SKW Piesteritz wird Gas nicht einfach zur Energieerzeugung verbrannt, hier wird es verwandelt. In Ammoniak, in Dünger, in Ernte und damit am Ende in Brot. Es ist der größte industrielle Gasverbraucher Deutschlands, der hier steht. Noch vor dem Chemieriesen BASF in Ludwigshafen. Und genau hier beginnt eine Geschichte, die gerade kaum jemand erzählt. Eine Geschichte über den Iran-Krieg, über steigende Gaspreise und darüber, warum unser Essen ab jetzt teurer werden kann. Denn was nach Geopolitik klingt, ist in Wahrheit ein stiller, aber unerbittlicher Mechanismus. Gas ist nicht nur Energie. Gas ist der Rohstoff für Stickstoffdünger. Und Stickstoffdünger ist die Grundlage moderner Landwirtschaft. Ohne ihn keine stabilen Erträge, keine vollen Silos, keine günstigen Lebensmittel. Das ist der Zusammenhang, den kaum jemand kennt. Aber er entscheidet gerade über die Preise im Supermarkt um die Ecke. Denn gerade gerät genau dieser Mechanismus ins Rutschen. Der Krieg im Iran treibt die Gaspreise nach oben. Und damit beginnt eine Kettenreaktion, die viel tiefer geht als alles, was wir an der Tankstelle sehen. Nach Angaben des Europäischen Düngemittelverbands macht Gas bis zu 90% der variablen Produktionskosten von Dünger aus. Wenn Gas teurer wird, wird Dünger nicht ein bisschen teurer, sondern der Preis schnellt drastisch nach oben. Der Markt liefert bereits die Zahlen dazu. Der wichtigste Stickstoffdünger, Harnstoff, kostet aktuell rund $650 pro Tonne. Das sind bis zu 70% mehr als noch vor wenigen Wochen. Das ist kein normaler Markt mehr, das ist ein Stresssignal. Und damit kommt der Punkt, an dem es konkret wird. Bauernpräsident Joachim Ruckwied sagt, die Preise für Dünger schießen nach oben. Viele Betriebe können das schlicht nicht mehr bezahlen. Es passiert etwas, das in jeder Agrarökonomie-Vorlesung gelehrt wird, aber im Alltag kaum jemand auf dem Schirm hat. Wenn Bauern weniger düngen, sinken die Erträge. Nicht nur vielleicht, sondern messbar. Weil Pflanzen ohne Stickstoff nicht wachsen, keine Körner ausbilden, keine Masse entwickeln. Was auf dem Feld fehlt, fehlt später im Supermarkt. Der Chefökonom der Food and Agriculture Organization, Maximo Torero, bringt es trocken auf den Punkt, das Ganze wird die Aussaat beeinflussen, sagt er. Es werde weniger produziert, erst weniger Getreide, dann weniger Futter, dann weniger Fleisch und weniger Milch. Und dann steigen die Preise auf breiter Front. Das ist kein schneller Effekt. Es ist eher wie ein Feuer, das sich im Keller ausbreitet und dann langsam nach oben frisst. Europa ist dabei besonders verletzlich. Die eigene Düngemittelproduktion wurde in den letzten Jahren deutlich zurückgefahren, weil sie bei hohen Gaspreisen einfach nicht mehr wettbewerbsfähig war. Die Bauern haben sich abhängig gemacht von Importen, von globalen Märkten, von stabilen Lieferketten. Doch diese Stabilität bricht gerade weg. In Deutschland wirkt das Ganze noch wie ein ferneres Problem. Die Lebensmittelpreise sind bislang vergleichsweise ruhig. Aber das ist eine Illusion. Es ist ein Echo der Vergangenheit. Die eigentliche Bewegung kommt jetzt. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung erwartet, dass die Inflation wieder deutlich anzieht. Das IFO-Institut in München sieht Werte um 3% als realistisch, wenn Energie dauerhaft teuer bleibt. Und besonders betroffen sind genau die Produkte, die jeder täglich kauft. Brot, Milch und Fleisch. Damit endet es nicht. Die Europäische Zentralbank warnt, dass solche Energieschocks sich festsetzen können. Über Löhne, über Erwartungen, über die gesamte Preisstruktur. Aus einem Rohstoffproblem wird dann ein Dauerproblem. Das eigentliche Szenario ist also kein Knall. Es ist ein Kriechen. Wenn Gas teuer bleibt, bleibt Dünger teuer. Wenn Dünger teuer bleibt, wird weniger gedüngt. Und wenn weniger gedüngt wird, sinken die Erträge. Und wenn die Erträge sinken, steigen die Preise. Der Chef der Internationalen Energieagentur, Birol, warnt vor ernsten Folgen für die Weltwirtschaft. Das klingt abstrakt, ist es aber nicht. Denn am Ende führt die Spur immer wieder nach Wittenberg. Dorthin, wo aus Gas Dünger wird und aus Dünger Ernte und aus Ernte unser Essen.
Sie hörten einen Kommentar von Oliver Stock. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist unsere heutige Ausgabe auch wieder am Ende angekommen. Alle Informationen zur Sendung und vieles mehr finden Sie bei uns natürlich auch noch einmal online unter kontrafunk.radio. Und hier für Sie noch ein Programmtipp. In unserem Kontrafunk-Journal Persönlich spricht meine Kollegin Susanne Gerlach heute mit dem Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser. Dabei geht es unter anderem um seine Gelassenheit in schweren Zeiten und seine Überzeugung, dass der Mensch im Grunde gut und friedensfähig ist. Heute bei Persönlich um 8 Uhr und um 14 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.